Die Nachrichten des Tages. Heute mit Petra Gerster.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Dies sind die Themen heute. Die CSU wählt Horst Seehofer zum Parteichef und billigt den Koalitionsvertrag. Europa und Asien wollen das Weltfinanzsystem reformieren und besser kontrollieren. Eine provokante Ausstellung gibt den Blick auf das Verbotene frei. Mit großer Mehrheit hat die CSU Horst Seehofer zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt und auch dem Koalitionsvertrag mit der FDP zugestimmt. Der neue CSU-Chef soll die gebeutelte Partei wieder zur alten Stärke führen. Damit endet die turbulente Zeit unter der Doppelspitze Huber-Beckstein. Am Montag soll Seehofer dann auch neuer Ministerpräsident Bayerns werden und die erste Koalitionsregierung seit Jahrzehnten führen.
Er ist fast am Ziel. Horst Seehofer, der Mann, der die CSU wieder in die Erfolgsspur bringen soll. Hürde 1, Wahl zum Parteivorsitzenden, erfolgreich genommen. 90% Zustimmung, Zufriedenheit bei der Basis.
Ich persönlich bin überzeugt, dass der Horst Seehofer derjenige ist, der die CSU jetzt aus dem Tal der Tränen wieder an den Gipfel des Erfolges zurückführen kann.
Da kann er jedem das Gefühl geben, dass er bei der CSU und allgemein auch bei der Politik in Bayern gut aufgehoben ist.
Weg mit der Überheblichkeit, sagt Seehofer und wirbt nach Monaten der Turbulenzen auch für einen neuen Politikstil.
Im Erfolg bescheiden sein und in der Niederlage stark. Das, glaube ich, haben wir ganz entscheidend verletzt.
Seehofer wird mit der FDP regieren müssen, sollte er am Montag Ministerpräsident werden. Den Koalitionsvertrag haben die Delegierten angenommen. Er will sich messen lassen, auch an eigenen Vorgaben.
Es kann für uns überhaupt kein anderes Ziel geben. Ich sagte es eingangs, so zu arbeiten, uns personell so aufzustellen, dass wir unsere notwendige, existenzielle und historische Marke von 50% wieder überschreiten.
Immer wieder auch zu hören Kritik auf dem Parteitag am Wahlergebnis, an der Führung. Pfiffe gab's für Edmund Stoiber. Minutenlangen Applaus für das erfolglose Tandem Beckstein-Huber. Der gestand ein.
Ich selbst weiß, dass ich die Erwartungen des Parteitages, der mich vor gut einem Jahr in dieses hohe Amt an der Spitze der CSU gewählt hat, nicht voll erfüllen konnte.
Trotz Aufbruchstimmung also, die Wunden bei der CSU scheinen noch lange nicht verheilt zu sein.
Bettina Schausten, Sie haben den Sonderparteitag in München miterlebt. Da war ja ordentlich was los heute.
Ja, gerade zu Beginn war da sehr viel Dampf im Kessel. Die Buhrufe für Stoiber haben wir gerade gesehen. Einzelne Delegierte hielten geradezu Brandreden. Da gehen wirklich Risse durch die Partei. Es bedurfte schon einiger Anstrengungen, dass hier am Ende dann doch noch halbwegs der Eindruck eines Neuanfangs zu vermitteln war, insbesondere durch das wirklich gute Ergebnis für Horst Seehofer. Aber der Befund bleibt schon, es sind Wendezeiten für die CSU. Sie muss die Macht teilen und ihre Seelenlage ist nach wie vor ziemlich unaufgeräumt.
Nach dem gescheiterten Tandem Huber-Beckstein bald also die komplette Macht bei Horst Seehofer, der ja nicht nur Freunde hat. Ist er jetzt der große Hoffnungsträger?
Also er sagte mir vorhin im Interview, sein gutes Wahlergebnis heute empfinde er als Ehre und als Bürde. Ja, und die Probleme, die sind ja auch gewaltig, die mit der Bayerischen Landesbank. Was kommt da noch? Seine Partei, die muss er einen und es wird erwartet, dass er im nächsten Jahr gute Wahlergebnisse einfährt. Da ist das Tiefstapeln von Seehofer natürlich auch Kalkül. Ein Vorteil hat er, es gibt keine Alternative zu ihm. Deshalb ist er derzeit für die CSU auch so etwas wie die letzte Chance.
Herzlichen Dank, Bettina Schausten. Das ganze Interview von Bettina Schausten mit Horst Seehofer können Sie bei uns online ansehen unter heute.de. Mehr Kontrolle, mehr Transparenz, weniger Risiken und mehr Sicherheit. So lautet die Antwort von 43 Staaten Europas und Asiens auf die globale Finanzkrise. Beim ASEM-Gipfeltreffen in Peking verständigte man sich darauf, dass es für den Kapitalismus neue Regeln geben muss und dass sich einer um ihre Einhaltung kümmert. Dies könnte der Internationale Währungsfonds sein.
Ein seliger chinesischer Premier. Zwei Tage lang war Wen Jiabao Gastgeber des größten Asien-Europa-Gipfels, der jemals stattgefunden hat. und der mitten in einer weltweiten Finanzkrise und entgegen vieler Unkenrufe in der Lage war, gemeinsame Entschlüsse zu fassen. Die 43 Teilnehmerstaaten waren sich einig, dass die Finanzmärkte strenger geregelt werden müssen und folgten damit in weiten Teilen den Vorschlägen der deutschen Kanzlerin.
Wir brauchen eine Institution, die sich stärker kümmert, bei einem Zweifel auch, der gegenüber dem IMF besteht, also dem Internationalen Währungsfonds, ist doch immer wieder deutlich geworden, dass dies eine Institution sein könnte, die mehr Verantwortung in der Zukunft übernimmt.
Ob es wirklich der IWF sein wird, der die Rolle einer Weltfinanzaufsicht übernimmt, ist noch unklar. Doch die Einigkeit, die Asiens und Europas Führungen bei diesem Gipfel demonstrierten, überraschte und setzte Maßstäbe. Wir müssen alle Mittel nutzen, um zu verhindern, dass die Finanzkrise auf die Realwirtschaft ausstrahlt. Das wird es nötig machen, dass alle Regierungen der Welt mutig ihre Verantwortung übernehmen. Am 15. November werden die G20-Staaten in Washington zum Finanzgipfel zusammentreffen. Angela Merkel erwartet dort Verhandlungen, die zu einer weltweiten Finanzmarktverfassung führen sollen. Und während die USA nach der Wahl des neuen Präsidenten und noch vor dessen Amtseinführung praktisch führungslos sein werden, treten die Staaten Asiens und Europas nach Peking mit abgestimmten Forderungen in Washington an.
Nach der Bayern-LB wollen weitere Landesbanken das staatliche Rettungspaket in Anspruch nehmen. WestLB-Chef Hilgert will dem Aufsichtsrat vorschlagen, sämtliche Bestandteile des Paketes zu nutzen. Es gehe darum, die Bank für die kommenden Stürme zu rüsten, sagte er dem Spiegel. Auch der Vorstand der HSH Nordbank hat grundsätzlich beschlossen, die Hilfen anzunehmen. In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind bei einer Schießerei 3 Mitarbeiter des deutschen Logistikunternehmens DHL getötet worden. Die Tat ereignete sich unmittelbar vor dem Büro der Posttochter im Zentrum der Stadt. Zunächst hieß es, unter den Toten seien möglicherweise Deutsche. Später wurde klar, dass es sich bei den Opfern um einen Briten, einen Südafrikaner sowie einen afghanischen Wachmann handelt. Die Hintergründe der Schießerei sind noch unklar. Viele Bahnreisende hatten heute mit noch viel Schlimmerem gerechnet. Zwar waren einige Züge überfüllt und es gab auch Verspätungen, das ganz große Chaos blieb aber aus. Kurzfristig hatte die Bahn gestern 70 ICE-Züge mit Neigetechnik von den Gleisen genommen, denn es gibt Zweifel an der Sicherheit der Achsen und damit auch zunehmend Streit zwischen der Bahn und den ICE-Herstellern.
Dichtes Gedränge am Gleis 2 Berlin Hauptbahnhof. Kein ICE wie geplant, stattdessen ein überfüllter Intercity, der die Reisenden Richtung München mitnimmt.
Wir sind froh, dass wir überhaupt reinkommen. Katastrophe.
Und jetzt sind wir halt umgebucht worden, aber ohne Sitzplätze.
Volle Züge auf vielen Strecken, da rund 70 ICE zwecks Sicherheitskontrolle aus dem Verkehr gezogen wurden. Verspätungen bis zu 30 Minuten auf der Strecke Hamburg-München, 15 Minuten zwischen Wiesbaden und Dresden, betroffen auch Stuttgart-Zürich und Dortmund-Wien. 30 Zugverbindungen wurden gestrichen, die Bahn zeigt sich kulant.
Sie können jetzt schnell und unkompliziert Ihre Tickets zurückgeben, wenn Sie die Fahrt nicht antreten können.
Bei Routineuntersuchungen war kürzlich ein Millimeter tiefer Riss in einer Achse gefunden worden. Die Bahn zog die Notbremse im Interesse der Sicherheit.
Da ist sicherlich in erster Linie die Industrie gefragt, die diese Fahrzeuge entwickelt und gebaut hat, eben zu schauen, was ist da jetzt los? Sind diese Züge 100% sicher oder muss irgendwie technisch nachgebessert werden?
An den Informationsschaltern Verständnis bei den meisten Fahrgästen. Für Sonntag, einem Hauptreisetag, empfiehlt die Bahn, möglichst früh die Reise anzutreten. Es wird mit erheblichen Einschränkungen gerechnet.
John McCain hat ein Problem und das hat einen Namen, Sarah Palin. Dabei sah es erst wie ein Geniestreich aus, als der republikanische Präsidentschaftskandidat die junge, unverbrauchte Gouverneurin von Alaska an seine Seite holte. Doch 10 Tage vor der Wahl wächst das Unbehagen, sogar bei Republikanern. Da geht es um politische Erfahrung, aber auch um hohe Rechnungen für Garderobe oder Friseur.
Man kann nicht sagen, dass Sarah Palin kein Showtalent sei, die mögliche Vizepräsidentin aus Alaska, dankbares Thema für die amerikanischen Comedy-Shows. Weniger Freude dürfte der Präsidentschaftskandidat McCain an seiner Vizefrau derzeit haben. Nach einer Umfrage des Fernsehsenders ABC und der Washington Post haben inzwischen 51% der Wähler einen negativen Eindruck von ihr. Unbedarft präsentiert sie sich immer wieder in Interviews, etwa als sie behauptet, als Vizepräsidentin für den US-Senat zuständig zu sein. Palins Image zieht nicht. Als Hockey-Mom wollte sie überzeugen, als ganz normaler Familienmensch. Dass sie sich für $150.000 neu einkleiden ließ, passt damit nicht zusammen. $9.000 pro Woche bekomme Palins Visagistin, heißt es, mehr als der außenpolitische Berater von John McCain. Im republikanischen Lager geht die Sorge um, inoffiziell. Sie sagen, Palin werfe ein schlechtes Licht auf McCains Urteilsvermögen. Der Wahlkampf sei durch sie fieser geworden. Weibliche Wähler sollte Palin dem Gegner abwerben. Doch um 21% fiel sie in deren Gunst seit September. Das schöne Bild hat Risse. Dazu Vorwürfe, ihr Gouverneursamt in Alaska missbraucht zu haben. Wenn das alles wahr wäre, ich würde mich auch nicht mögen, wenn ich glauben würde, was da geschrieben wird. Vieles von dem ist falsch. Also Siegerposen in den nächsten Tagen. Amerikas Wahlen waren schon häufiger für Überraschungen gut.
Im Jemen sind bei den schlimmsten Überschwemmungen seit 3 Jahrzehnten mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen. Tausende Einwohner wurden obdachlos, Dutzende werden noch vermisst. Die Fluten zerstörten über 1000 Gebäude, darunter mehrere Jahrhunderte alte Hochhäuser aus Lehm. Die Region im Südosten des Landes gilt als Armenhaus der arabischen Halbinsel. Heute Nacht geht die europäische Sommerzeit zu Ende. Die Uhr wird von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt. Für alle, die in der Nacht arbeiten müssen, heißt es länger durchhalten. Die meisten von uns aber dürfen eine Stunde länger schlafen. Und das ist nicht die einzige positive Begleiterscheinung der Zeitumstellung.
Es ist soweit, die Uhr wird wieder zurückgedreht. Und das ist bei vielen viel beliebter als die Zeitumstellung eine Stunde vor im Frühjahr.
Wir kriegen die Stunde wieder, die wir abgeknapst bekamen im Frühjahr.
Doch, man empfindet diese Umstellung immer als angenehmer.
Denn die geschenkte Stunde mehr heute Nacht bringt den Biorhythmus, die innere Uhr, wieder in den natürlichen Takt. Auf die geklaute Stunde im Frühjahr hingegen reagieren viele Menschen oft Tage bis Wochen lang empfindlich und abgeschlagen.
Unsere innere Uhr macht diese Umstellung auf Sommerzeit eigentlich gar nicht so richtig mit und freut sich jetzt, dass sie wieder in ihrer normalen Zeit ist. Sie richtet sich nämlich nach der Sonnenzeit, nach Tageslicht.
Das Tageslicht im Sommer länger nutzen und dadurch Energie sparen, das hatten sich die Befürworter der Zeitumstellung Anfang der 80er Jahre erhofft. Mit der Zeit aber hat man festgestellt,
also wenn man sich da Hoffnung gemacht hätte, einen substanziellen Beitrag zur Energieeinsparung zu leisten, da ist man natürlich enttäuscht. Das bringt unterm Strich quasi nichts.
Zumindest bringt es die Zeitumstellung mit schöner Regelmäßigkeit 2-mal im Jahr zu Schlagzeilen.
Sie hatten sich auf schöne Stunden im Zirkus gefreut, doch für einige Zuschauer im nordrhein-westfälischen Velbert endete der Tag im Krankenhaus. Während der Vorstellung auf dem Gelände einer Realschule brach ein Teil der Tribüne zusammen. 16 Besucher wurden verletzt, unter ihnen viele Kinder und Jugendliche. Die Polizei ermittelt jetzt, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Tabus sind dazu da, gebrochen zu werden, in der Kunst auf jeden Fall. Der nackte Körper war für Maler und Bildhauer aller Epochen eine Herausforderung. Seine Darstellung in Zeiten der Inquisition sogar lebensgefährliches Risiko. Später suchte die Kunst geradezu den Skandal, war Vorreiterin im Kampf gegen rigide Moral. Was dabei herauskam, zeigt jetzt eine Ausstellung im Düsseldorfer Museum Kunstpalast.
Es ist die Lust zu schauen und zu spannen. Der ehemalige Klosterschüler Beat Wismar hat endlich seinen Traum realisiert. Eine Kunstschau über die Nacktheit, Betrachtungen aus der Sicht von Künstlern, von der Antike bis zur Gegenwart. All das zusammen in einer Ausstellung, eine provokante Mischung, die zu Diskussionen führen wird.
Dass man jetzt diese christlichen Themen, mythologischen Themen der Renaissance, des Barock zusammenbringt mit zeitgenössischen, zum Teil heftigen Bildern, ich denke, das ist wahrscheinlich der Skandal der Ausstellung für viele.
Und so hängen Bilder von Rembrandt, Bruegel, Cranach und Cézanne neben modernen Fotografien. Der Grat zwischen Kunst und Pornografie ist schmal. Viele Bilder sind so extrem, dass wir sie hier nicht zeigen wollen.
Ich denke, das wird man uns vielleicht vorwerfen, das sei eine billige Provokation, einige Werke. Ich würde gar keinem Werk hier den Kunstcharakter absprechen.
Die Begegnung von Aktion und Diana. In der Antike war der Blick auf die Nacktheit verboten. Als Strafe wurde er in einen Hirsch verwandelt. In Düsseldorf sind Blicke auf die Nacktheit durchaus erlaubt, auch wenn Ausstellungsmacher Beat Wismar schon jetzt weiß, dass dabei einige Besucher an die Grenzen ihres Schamgefühls stoßen werden.
Ob sich Michael Ballack für seine Angriffe gegen Bundestrainer Löw schämen muss, mag jeder selbst entscheiden. Fest steht, auf die große Aussprache zwischen beiden müssen wir noch ein bisschen warten, Norbert.
Ja, ein Kapitän hat sozusagen Flugverbot. Denn der FC Chelsea besteht darauf, dass der an den Füßen operierte Michael Ballack zur Schonung bis auf Weiteres in England bleibt. Ein Besuch von Joachim Löw beim aufsässigen Profi erscheint unwahrscheinlich. Also, eine Klärung des Konflikts ist immer noch nicht in Sicht. In der Fußball-Bundesliga heißt die Mannschaft der Stunde Eintracht Frankfurt. Nach 7 Spielen ohne Sieg freuen sich die Fans am Main über 6 Punkte binnen 3 Tagen. Die Frankfurter gewannen nach 0:2 Rückstand in Cottbus noch mit 3:2. Auch Mönchengladbach bläst mit dem neuen Trainer Hans Meyer zur Aufholjagd 1:0 gegen Karlsruhe. Bayern München mit Oberwasser 4:2 nach 0:2 gegen Wolfsburg. Schalke nach dem UEFA-Cup-Erfolgserlebnis nur 0:0 gegen Bielefeld. Und Hannover und Werder bleiben Mittelmaß nach dem 1:1 unentschieden. Endet das Verfolgerduell Hoffenheim-HSV morgen unentschieden, dann bleibt Leverkusen Tabellenführer. Die Bayern haben sich heute von Platz 11 auf 4 katapultiert, aber Hertha und Stuttgart könnten morgen wieder vorbeiziehen. Ebenso wie Borussia Dortmund, sofern ein Sieg gegen Berlin gelingt. Auch als Elfter gehört Köln noch zur erweiterten Spitzengruppe. Dahinter steht jetzt plötzlich Eintracht Frankfurt, sozusagen als Spitzenreiter der aktuellen Abstiegskandidaten. Neues Schlusslicht, hinter dem punktgleichen Trio Bochum, Bielefeld, Gladbach ist jetzt Energie Cottbus. Im aktuellen Sportstudio um 23 Uhr können Sie sich auf Nationaltorwart René Adler und den verbalen Schlagabtausch von Felix Sturm und Sebastian Silvester vor ihrem WM-Kampf freuen. Und Skirennläuferin Katrin Hölzel darf sich über einen passablen Saisonauftakt freuen. Sie wurde als beste deutsche Achte beim Riesenslalom in Sölden.
Des Winters neue Kleider strahlen noch nicht kaiserlich, aber zum alpinen Weltcup-Auftakt in Österreich waren die deutschen Damen nach dem Finallauf im Riesenslalom zufrieden. Katrin Hölzel aus Berchtesgaden steigerte sich im zweiten Lauf und wurde wie im vergangenen Jahr Achte.
Ich meine, ich war natürlich ein bisschen enttäuscht und ein bisschen sauer vom ersten Durchgang und jetzt habe ich einfach versucht, voll anzugreifen und keine Fehler mehr zu machen und ich denke, das ist mir ganz gut gelungen.
Den Sieg erkämpfte sich die Österreicherin Katrin Zettel. Auf dem Eis des Rettenbach-Gletschers holte die 22-Jährige den Vorsprung von Tanja Puti ein aus dem ersten Durchgang auf, siegte vor der Finnin und Landsfrau Andrea Fischbacher. Platz 13 für Maria Riesch. Die deutsche Hoffnung auf den Gesamtweltcup feierte den gelungenen Saisoneinstieg mit dem Fanclub aus Garmisch-Partenkirchen.
Und Springreiter Markus Beerbaum kann auch feiern, nämlich mit seiner Stute Lena, den Erfolg beim Championat von Hannover.
Der Siegeskuss von Ehefrau Meredith Michaels-Beerbaum, verdienter Lohn für eine starke Vorstellung. Bei dem letzten internationalen Auftritt der 16-jährigen Stute Lena gehörte für Markus Beerbaum auch ein bisschen Glück dazu. Doch die Stange fiel nicht und dann kam seine Stärke zum Tragen. Denn auf dem Parcours mit 7 Hindernissen war er zum Beispiel mit dieser kurzen Drehung vor der zweifachen Kombination der Konkurrenz an Geschwindigkeit voraus. Die letzten Sprünge nahezu perfekt absolviert, der Sieg also ohne Fehler in der Zeit von 32,53 Sekunden. Zweiter wurde der Österreicher Thomas Frühmann, gut 15 Sekunden dahinter.
Und Petra, ein bisschen Pferdesport in der Sendung, da geht dir das Herz auf, oder?
Du kennst mich, Norbert.
Ja.
Danke. Der Sonntag wird zweigeteilt. Im Norden zieht Regen auf, im Süden bleibt es nochmal sonnig. Zu den Einzelheiten gleich Gunter Thiersch. Im Heute-Journal mit Marietta Slomka nach Carmen Nebel gegen 22.45 Uhr. Fauler Trick. EU-Gelder für die italienische Fußballnationalmannschaft. Ihnen noch einen schönen Samstagabend. Bis morgen.
Guten Abend. Für viele wird es morgen noch mal ein sonniger Sonntag. Aber die Wetterlage stellt sich jetzt um. Wir haben heute schon ein Sturmtief über Großbritannien gehabt. Es gab einzelne Orkanböen über Schottland, kräftigen Regen über England. Und dieses Regengebiet, das sind ja zunächst die Wolken, blau jetzt der Regen. Dieser Regen zieht weiter nach Osten, wird um uns streifen. Schon morgen früh geht's los an der Nordsee und dann im Nordwesten tagsüber. Im Süden haben wir das Hochdruckgebiet. Da wird es noch mal überwiegend sonnig werden. Heute Nacht, ja, da bleibt es auf jeden Fall trocken. Ein paar Nebelfelder werden sich ausbreiten, vor allen Dingen an der Donau. Ansonsten im Norden teilweise wolkiger Himmel, wie zum Beispiel in Berlin oder auch klar. Und mit leichtem Frost müssen wir an der Donau rechnen. Minus 1-2 Grad kann es da morgen früh kalt sein. Nach Norden hin bleibt es deutlich milder. Da sind es dann 7-10 Grad. Und der morgige Tag wird noch etwas milder als der heutige. Meist so 13-17 Grad. Ein bisschen kühler an der Nordsee oder auch in den Mittelgebirgen. Und an der Nordsee beginnt der Tag schon mal regnerisch. Ansonsten noch trocken im Osten mit Sonne, im Süden auch. Aber auch dort haben wir zunächst die Nebelfelder. Die sollten sich dann nachmittags allerdings auflösen. Da wird es ein freundlicher Tag bleiben. Sonst kommen die Regenwolken nach Südosten voran. Nachmittags bis zum Niederrhein, Hannover und Ostsee. Und mit diesem Regen, da wird schon morgen früh windiger, vor allen Dingen an der Nordsee haben wir Sturmböen aus dem Süden oder Südwesten. Dann mit dem Regen dreht der Wind an der Nordsee morgen Nachmittag schon mal auf Westen. Ja, die Wetterlage ändert sich, habe ich Ihnen gesagt. Man sieht das morgen bei den Europatemperaturen noch nicht so genau. Um die 15 Grad haben wir ja noch. Und am Mittelmeer, tja, da ist es richtig fast noch spätsommerlich mit 20-25 Grad. Das gilt dann auch fürs östliche Mittelmeer. Aber in Island, in Schottland, da ist es halt kalt. Island Höchsttemperaturen so 0 Grad, Schottland 10 Grad. Und diese kalte Luft kommt dann mit dem Regen, nach dem Regen, Anfang der Woche langsam über Westeuropa, Mitteleuropa nach Süden. Selbst in Spanien wird es sehr ungemütlich. Auch dort wird so Mitte nächster Woche wohl Schnee in den Bergen fallen. Bei uns, wie geht's weiter? Am Montag haben wir mit Föhn noch ein bisschen Restwärme und Sonnenschein so im südöstlichen Bayern. Sonst sieht es kräuslich aus. Nass, kalt und so geht's auch in den nächsten Tagen weiter. Mittwoch fällt bei uns auch Schnee in den Mittelgebirgen, so oberhalb von etwa 600 Metern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und machen Sie es gut.